Wir haben die letzten paar Mal schon vom Evangelium der Gerechtigkeit gehört, auch in Rötz und vor einigen Wochen in Zwiesel. In Zwiesel ist eine CD-Aufnahme gemacht worden. Ich kann es euch nur empfehlen, diese Sache immer wieder anzuhören, weil es ist ähnlich, wie es zurzeit ist mit dem Wahlkampf oder mit der Werbung. Immer wieder hören, die gingen genau auf das, hört man so und so oft, sieht man das Wahlplakat so und so oft, kann doch der und der die Stimme kriegen oder kann doch dieses oder jenes Produkt gekauft werden. So ähnlich könnte man es fast sagen, ist mit dem Evangelium oder mit der Sache der Gerechtigkeit. Das, wenn man bloß einmal hört, registriert, in die Schublade legt, bringt es nicht recht viel. Also soll man das immer wieder hören, bis uns das bewusst wird und in Fleisch und Blut übergeht, dass wir automatisch so leben und so handeln. Ja? Das ist A und O der ganzen Sache. Das ist das, was die Werbung macht, was der Wahlkampf macht, immer wieder. Und immer wieder, bis man den Kunden oder den Wähler, bis man kriegen. Und so arbeitet letztendlich auch das Evangelium. Es will dich haben. Das Evangelium will dich erreichen. Das Evangelium will dich segnen. Deshalb hat uns Gott dieses Evangelium gegeben. Sonst hätte es ja genügt, naja gut, Jesus war am Kreuz, er hat das alles getan, dann passt es, braucht er nicht mehr was glauben, was wissen, das ist eh alles automatisch. So ist aber nicht. Darum haben wir das Evangelium zum Hören und Wiederhören und nochmal hören, bis uns das reingegangen ist und uns ja erfasst hat. Deshalb immer wieder hören. Ich wiederhole mal trotzdem wieder kurz, auch wenn wir es auf CD haben, die Schlüsselverse zu dieser Sache. Es ist Römer 3, 22 bis 24. Geoffenbart aber ist Gottes Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Also geoffenbart, Wirklichkeit, Realität geworden ist die Gerechtigkeit Gottes durch Glauben an Jesus Christus, für alle, die glauben. Nicht für alle, sondern für alle, die glauben. Und er sagt weiter, es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und wenn er sagt alle, dann gehören einfach alle dazu. Das bedeutet, von den Werken her ist der Mensch ein Sünder und erlangt nicht die Herrlichkeit Gottes. Kein Segen, keine Gnade, kein Gutes von Gott. Aber, jetzt geht's weiter, und das ist das Wichtigste. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Nicht sein wird, sondern ist. Und das schönste Wort der ganzen Sache ist umsonst. Umsonst gerechtfertigt. Begnadigt. Durch den Glauben an Jesus Christus und an das, was er für uns am Kreuz getan hat. In Kapitel 5, Vers 19, das ist der nächste Schlüsselvers, schreibt uns der Paulus Ähnliches. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Und um das geht's. Die Stellung eines Gerechten ist deine und meine Stellung in Christus Jesus, weil wir gläubig geworden sind. Wären wir nicht gläubig, hätten wir diese Stellung nicht. Dann wäre unsere Stellung die Stellung eines Sünders. Und somit kein Segen, keine Herrlichkeit, kein nichts von Gott, sondern versklavt unter diese natürliche Welt. Jetzt aber, durch Jesus Christus, durch den Glauben, haben wir die Stellung der Gerechtigkeit erlangt. Ohne unser Zutun. Ohne jetzt besonders gut sein zu müssen. Ohne viel zu spenden. Ohne viel gute Werke oder Sonstiges. Ohne jetzt irgendwo in der dritten Welt ein Waisenhaus zu eröffnen. Das ist nicht schlecht, ja? Aber das würde uns nicht die Stellung der Gerechtigkeit geben. Es geht nur aufgrund der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und das ist ausschlaggebend. Deine Stellung, Kraft, Geburt. Deine Stellung, Kraft deiner Wiedergeburt. Die Bibel sagt uns, dass wir durch Gottes Wort von Gott gezeugt wurden und dadurch von Neuem geboren sind. Deshalb ist Gott unser Vater geworden. Und er ist nicht bloß unser Gott, sondern vielmehr, er ist unser Vater. Er ist unser Vater, der uns liebt, unser Vater, der uns gerechtfertigt hat, begnadigt hat. Ja, einfach unser himmlischer Papa. Ja, nicht der Gott mit dem langen Stock, der nur Zucht und Erziehung kennt. So ist dieser Gott viele Jahrhunderte dargestellt worden. Und noch viel schlimmer. Das ist eine üble Sache. Überhaupt nichts von Liebe, überhaupt nichts von Gnade, sondern vielleicht hast du gerade einmal Glück, wenn du ganz braver bist, dass, ja, wenn es gedonnert hat, hat es geheißen, da schimpft der liebe Gott. Der hat nichts zum Schimpfen, dem geht's gut. Sein Zorn wird irgendwann kommen, aber da sind wir nicht mehr da. Da brauchen wir uns nicht das Problem draus machen. Ja? Die Ungläubigen wird es irgendwann treffen, das stimmt. Aber seine Söhne und Töchter hat er gerechtfertigt. Völlig umsonst, aus Gnade, den Schuldschein hat er ans Kreuz geheftet und somit weggetan und zerrissen. Römer 4,7, glückselig, glücklich gesegnet heißt es. Glücklich gesegnet die, deren Gesetzlosigkeiten, deren Sünden vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Bedeckt, gesühnt, bezahlt mit Jesu Blut. Du musst glücklich sein. Kommando, sei glücklich. Aber du hast einen Grund dazu, glücklich zu sein. Deine Sünden, deine Gesetzlosigkeiten sind gesühnt worden, bedeckt worden mit dem Blut Jesu Christi. Das ist eine gute Nachricht. Darum heißt das Evangelium ja eine gute Nachricht. Das ist, wenn du das auf der Zunge, sage ich mal, zergehen lässt, dann ist doch das wirklich eine gute Botschaft. Man, jeder kennt sich ja selber, wo er seine Fehlerchen und Schwächen hat und wo er mal nicht so gut war. Aber dann sagt uns die Bibel, er hat dafür bezahlt. Die Strafe lag auf ihm. Ja, da tun wir jetzt nicht das irgendwie verschönigen und zudecken, habe ja eh nichts gemacht, sondern es wird mit dem Blut Jesu wieder weggetan. Das Problem ist, wenn wir es zudecken und vor Gott verbergen, dann wird es noch nicht. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, sagt die Schrift, ist er treu und gerecht und das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das ist Gnade und das steht zu jeder Zeit zur Verfügung. Nicht erst, wenn der Pfarrer zum Beichtsitzen kommt, sondern zu jeder Zeit. Wenn wir im Licht wandeln, schreibt uns der Johannes, dann ist es so. Und Licht wandeln bedeutet, wenn ich was falsch gemacht habe, wenn ich wirklich gesündigt habe, dass ich ihm das bekenne. Und nicht sage, oh, Herr, hast du das eh vielleicht nicht gesehen? Oder ich weiß ja nicht, was da in den Köpfen rumgeht. Aber das ist nicht sagen, Herr, vergib mir. Und wenn du es aber machst, dann ist es vergeben und dann ist es weg, als wäre es nie geschehen. Aber deine Stellung in dem Sinn wird ja nicht verändert. Wenn man das Beispiel hernimmt mit dem Adeligen, der ist auch noch adelig, auch dann, wenn er mal was macht, was sich für einen Adeligen nicht geziemt. Da gab es doch einmal den Pinkelprinz. Wie hat der geheißen? Ernst August. Es ziemt sich nicht für einen Adeligen, aber er ist immer noch adelig. Und so ist ein Christ immer noch ein Gerechter, auch wenn er mal sündigt. Das ändert die Stellung nicht. Das ändert seinen Titel nicht. Das bringt auch nicht die Gnade Gottes zum Wanken. Ja? Und er sitzt nicht oben und hat ein Problem damit. Ja? Er weiß, wie wir Menschen sind. Und er wusste ganz genau, ohne diese Erlösung haben die da unten keine Chance. Deshalb hat er das ja gemacht. Im nächsten Vers schreibt uns der Paulus, glückselig der Mann, natürlich auch die Frau. Glückselig der Mensch, sagen wir so, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Ja, wenn uns der das alles zurechnen würde, dann schauen wir ganz schön alt aus der Wäsche. Aber wir können glücklich sein. Er rechnet es uns nicht zu. Die Liste ist nämlich zerrissen. Er hat uns gerechtfertigt. Er hat gesagt, ich nehme es auf mich. Jesus hat es gesagt, ich nehme es auf mich. Ich gehe in den Tod ans Kreuz. Ich werde zur Sünde, damit die anderen, die Sünder, zur Gerechtigkeit werden können. Gott ist es, der uns rechtfertigt. Und der Paulus drückt es so aus: Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt und nicht verdammt. Diesen Verdammnis bringenden Gott, den hat die Religion. Nicht nur jetzt die christliche Religion, auch die anderen Religionen. Was war jetzt erst wieder in Afrika mit der Frau, die da irgendeinen Teddybären Mohammed genannt hat? Katastrophe. Die hätten es am liebsten aufgehängt. Das ist Religion. Und der diese Verse geschrieben hat in England vor x Jahren, dem haben sie andere Identität geben müssen, sonst hätten sie den gelüncht. Was war das letzte vor ein paar Jahren? Der Däne, der irgend so Karikatur gemalt hat. Lauter so Dinge. Das ist aber jetzt bloß eine Form der Religion. Religion ist immer bloß Unterdrückung. Immer ein Joch drauf. Immer noch. Und es ist wie in der Welt, die Starken, die Großen drücken die Kleinen und die Schwachen. Und Jesus sagt, bei uns soll es nicht so sein. Wer der Erste sein will, sei aller Diener. Ja, oder aller Sklave. Die Starken sind verpflichtet, die Schwachheiten der Schwachen mitzutragen. Liebt einander. So ist es. Evangelium, das ist keine Religion. Also das, was wir hier betreiben, das ist keine Religion. Absolut nicht. Und wir werden auch nie eine Religion gründen oder irgendeine neue Sekte oder ein neues, was weiß ich, wie sich es nennt. Sondern ganz einfach nur das Evangelium Jesu Christi, so wie es wirklich in der Bibel drinsteht, verkündigen. Das ist der einzige Auftrag, den Jesus gegeben hat. Jesus sagt, geht hinaus, verkündet das Evangelium. Lehrt die Leute, was ich gesagt habe. Jesus sagt nicht, gründet Kirchen, baut große Gebäude, Kathedralen und was weiß ich, Moscheen und sonst was und schaut, dass da die Leute sauber reinbringt und nehmt das Geld ab. War nie der Auftrag. Und dann segnet, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen, waren Jesu Worte. Und verkündet das Evangelium. Und wenn jemand nicht hören will, dann schüttel den Staub von deinen Füßen und versuch dir einen anderen. Vielleicht willst der hören. Ja, es gibt Leute, die wollen so eine gute Nachricht einfach nicht hören. Ist für mich völlig unverständlich. Bin froh, dass mir jemand das gesagt hat, was das Evangelium wirklich ist. Jetzt kommt noch ein Schlüsselvers. Den müsste eigentlich jeder Christ auswendig können, ist auch nicht schwer. Römer 8,1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Eine super Sache. Bist du in Christus Jesus? Bist du gläubig? Ja, keine Verdammnis für dich. Kein Schuldschein. Kein großer Daumen. Ja, keine lange Bank. Kennt ihr die lange Bank? Das teufelsmächtigste Waffe, hat einmal jemand gepredigt. Er lässt dich hinten hinsitzen und dann rückst du schön langsam nach vorne, kommst wieder deinem Ziel näher und kurz vorm Ziel wieder hinten anstellen. So ist Religion. Kommst nie zu deinem Segen, kommst nie zu deinem, du musst ja noch dies und du musst noch jenes erfüllen und hier musst du noch und. Und dann hast du das alles, meinst du, jetzt kriegst du es dann. Dann kommt der Nächste und sagt, ja, das geht noch nicht, jetzt musst du jetzt erst dies noch und jenes noch. Und überhaupt hast du das überhaupt richtig gemacht. Und dann geht die Garde wieder von vorn los. Lasst euch nicht an der Nase rumführen. Jesus hat bezahlt. Und deine Gerechtigkeit ist eine hundertprozentige. Ja? Die aus dem Glauben ist. Ja? Deine eigene wird nie hundertprozentig werden. Ja, diese blöde Verdammnis des Verklägers, mächtigste Waffe. Das blockiert den Glauben, das blockiert damit auch deine Gebete. Das bringt zerbrochene und enttäuschte Herzen hervor. Die Freimütigkeit des Glaubens geht damit kaputt. Kommt aber diese Offenbarung deiner Stellung und Gerechtigkeit, wird dein Glaube aktiviert. Dein Herz wird wieder aufgebaut. Du kommst wieder neu in diesen Segensfluss, in diese Hoffnung, in diesen Glauben. Mensch, ich kann ja doch was von Gott empfangen. Der erhört ja doch mein Gebet. Der ist ja nicht der, der sagt, ich kann das jetzt nicht geben, weil du hast ja hier noch und da noch und das passt mir nicht. Sondern er sagt, ich sehe dich in der Stellung der Gerechtigkeit. Und das muss uns klar werden. Das bringt deinen Glauben auf Vordermann. Und dann weißt du, dass du weißt, dass er dir hilft und dass er dich segnet. Ich habe hinterher jede Menge Verse aus Sprüchen und Psalmen, die für den Gerechten gelten. 1. Johannes 3,21 schreibt uns das. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt oder verdammt, haben wir Freimütigkeit, sprich Vertrauen und Glauben zu Gott. Wenn diese Verdammnis weg ist, wenn das Herz dich nicht verurteilt, das schlechte Gewissen, das überhaupt oft einmal ganz grundlos da ist, weil könnte ja vielleicht noch irgendwie, aber weiß es nicht genau. Ganz eine üble Sache. Weiß es nicht genau, ist eine ganz eine üble Sache. Denn wenn der Heilige Geist dir was zeigt, was du falsch gemacht hast, dann weißt du es ganz genau. Aber das weiß ich nicht genau. Vielleicht habe ich ja irgendwann irgendwo, da kannst du davon ausgehen, das ist der Verkläger, der einfach bloß deine Stellung der Gerechtigkeit kaputt machen will. Und das kennt er ganz genau. Und er weiß, wenn er das schafft, dann hat er dich ja, in Schwäche, in Glaubensschwäche, in geistlicher Schwäche gefangen genommen. Und Jesus sagt, ich rechtfertige dich. Und du kannst zu jeder Zeit zu mir und zum Vater kommen, aus dieser Stellung heraus, und ich erhöre deine Gebete. Das revolutioniert dein Glaubensleben total. Deshalb sage ich, beschäftige dich mal mit diesem Thema, dass dir das selber bewusst wird. Nicht bloß, weil ich das jetzt sage. Das ist gut, aber das bringt noch nicht das Ergebnis. Beschäftige dich damit und zwar längere Zeit und lehn alles andere momentan ab, was dir gesagt wird, was dem nicht entspricht. Denn du kannst auch davon ausgehen, dass so ein Wahlkämpfer kommen wird von der anderen Seite und wird dir hundertprozentig weismachen wollen, dass das ja doch noch nicht ganz so ist, weil du musst ja schließlich auch selber noch. Du kannst selber nichts hinzutun. Er hat 100% Rechtfertigung gemacht und 110% geht nicht. Also es reichen die 100%, die Jesus getan hat. Diese Offenbarung verändert dich. Ja? Der Versuch, eigene Gerechtigkeit aufzurichten, besonders gut zu sein, der wird scheitern. Vielleicht bist du recht diszipliniert und vielleicht ein recht gebildeter Mensch und du kommst schon mal relativ weit. Aber was ist dann das Ergebnis? Das Ergebnis ist Stolz. Ich bin so und so gut und ich kann schon dies und das und vielleicht kann ich schon 3 Kapitel aus der Bibel auswendig und was weiß ich was alles, aber es bringt dir niemals die Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, macht uns eigentlich auf die richtige Art und Weise demütig. Wir erkennen an, dass unser eigenes Wollen und Tun und Kämpfen und Meinen und Gutmeinen niemals zum Ergebnis kommt. Wir erkennen an, Jesus, wir brauchen deine Gerechtigkeit. Wir brauchen das Werk vom Kreuz. Alles andere bringt uns nicht ans Ziel. Das ist vielleicht einmal ein bisschen hart für den, mit den fleischlichen Menschen, der kann es nicht einordnen, weil der fleischliche Mensch möchte ja selber ein bisschen gut sein und er möchte ja selber ein bisschen gescheit sein. Aber das ist es einfach nicht. Und deshalb gibt es manchmal ein bisschen innere Kämpfe und Konflikte. Wenn aber das ein bisschen überwunden ist und diese Glaubensgerechtigkeit so richtig offenbar worden ist in deinem Leben, dann stellen sich die ganzen Segnungen ja schon fast automatisch ein. Denn diese Gerechtigkeit bringt Frucht. Es bringt Ergebnis. So wie ein guter Baum auch eine gute Frucht bringt, sagt Jesus. Und ein fauler Baum kann keine gute bringen. Also deshalb hat er deinen Kern, deinen Geist gerechtfertigt, neu gemacht, neu geboren. Und dann kommen auch gute Werke hervor. Liebeswerke kommen hervor. Nicht mehr Hass und Neid und Eifersucht und Streit und Zorn und was weiß ich, Angst und Sorge und Pipapo. Sondern die Natur Gottes bricht durch. Nicht der egoistische alte Mensch, sondern der liebende neue Mensch bricht durch. Das ist die Frucht dieser Gerechtigkeit. Das ist die Frucht dieser Stellung. Ja. Der Gerechte, und das ist ein Mensch mit einem gerechten Geist durch Jesus. Und dieser Geist, der in diesem gerechten Menschen diese Oberhand gewonnen hat, über das Fleisch und seinen alten Gewohnheiten, der bringt diese Frucht hervor. Der wird wissen, was gut ist. Er wird wissen, was Gott jetzt tun will. Er wird wissen, was ist jetzt im Bereich Liebe zu tun. Ohne den anderen kaputt zu machen. Ohne jetzt einen Streit vom Zaun zu brechen. Ohne jetzt jemanden geistig, seelisch niederzumachen. Oder was weiß ich, was alles. Was ist zu tun, um den Nächsten zu lieben und zu helfen, dem Feind zu vergeben, dem, der uns wirklich Böses getan hat, zu vergeben? Das ist wieder die nächste Stufe, da wird erst einmal so richtig hart. Wenn dir Unrecht getan wurde und du weißt es ganz genau, dass das Unrecht war und es war einfach nicht schön und es hat dich verletzt. Aber das Fleisch, der irdische Mensch hat damit Riesenprobleme. Der Gerechte aber, der weiß, ich muss vergeben und ich kann vergeben. Und er wird auch vergeben. Und er wird auch sich nicht selber rächen, sondern er wird, wie die Schrift sagt, dem Zorn Gottes Raum geben und der Herr wird einschreiten und wird Recht schaffen. Also es ist was wert, diese Gerechtigkeit des Glaubens die Oberhand bekommen zu lassen. Und das hat Auswirkungen. Das Erste ist, wir haben Frieden mit Gott. Wieder im Römerbrief 5,1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott. Denkt darüber nach. Gibt es was Besseres? Wir haben nicht mehr einen Streit mit Gott. Wir haben nicht mehr ein Problem mit Gott, weil er uns straft und züchtigt und verurteilt und verdammt und was weiß ich. In die Hölle schmeißt. Wir haben Frieden mit Gott. Wir haben einen Bund mit Gott. Und der Bund sagt, was dein ist, ist auch mein. Wenn du ein Problem hast, bin ich verpflichtet, dir zu helfen. Und. Es sagt ein Bund. Der Größere segnet den Kleineren. Der Stärkere segnet den Schwächeren. Bedeutet der Bund. Und nicht bloß 3 Tage, sondern ein Bund auf Ewigkeit. Der neue Bund in Christus Jesus geschlossen auf Ewigkeit. Der steht zwischen dir und Gott. Der Bund und die Liebe Gottes steht zwischen uns. Sonst steht nichts mehr da. Kein Gesetz, keine Verdammnis, kein Urteil, sondern der Bund ist es, der zwischen dir und deinem Vater steht. Seine Auswirkung der Glaubensgerechtigkeit. Ja, es besteht nämlich kein Bund zwischen Gott und dem Sünder. Das verträgt sich nicht. Das ist wie Feuer und Wasser. Das nächste. 1. Petrus 3,12. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Das sind die Sünder. Und die Gerechten hört er. Sein Ohr ist gerichtet auf das Gebet des Gerechten. Das ist ein Riesenvorteil, den du hast als Gerechtigkeit Gottes. Er hört dir zu, auch wenn es dir mal nicht so vorkommt. Er hört dir zu. Komm zu deinem Vater in der Stellung der Gerechtigkeit. Du kannst es auch ruhig tun im Gebet und sagen, Vater, ich komme zu dir in Jesu Namen. Vater, ich komme in der Stellung der Gerechtigkeit. Mach das ganz bewusst, als Gerechter. Ja, man fühlt sich oft nicht als Gerechter. Aber es ist die Tatsache. So kannst du kommen mit deinem Anliegen. Denn seine Ohren sind auf dein Flehen, auf dein Gebet gerichtet. Jakobus 5,16 sagt uns, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Oder in einer anderen Übersetzung, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Dein Gebet ist es. Wenn du Gerechter bist, ist es dein Gebet. Und dein Gebet vermag viel. Wieder eine andere Übersetzung, glaube ich, sagt, mach große Kraft verfügbar. Große Kraft ist oft notwendig, um Menschen zu segnen, um die Dinge zu wenden. Aber es ist das Gebet des Gerechten, das es ausmacht. Für Gott ist es kein Problem, der kann sowieso alles. Aber er braucht das Gebet, das Glaubensgebet deines Herzens, eines Gerechten. Und er wird handeln. Und so könnte man das durchziehen in allen Bereichen. Denn die Schrift sagt, in Christus Jesus hat er uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Das ist doch großartig. Er hat nichts ausgelassen. Jede geistliche Segnung der Himmelswelt ist dir und mir durch Jesus Christus zugesagt und praktisch schon gegeben. Diese Rechtfertigung ist die Grundlage aller Segnungen Gottes, aller Gebetserhörungen und auch für die Gaben des Heiligen Geistes. Das Gebet eines Gerechten vermag viel. Und jeder Gerechte kann dieses Gebet beten. Ja, nicht der etwas weniger Gerechte hat vielleicht bloß ein bisschen und der mehr Gerechte. So etwas gibt es ja gar nicht. Es gibt nicht einen weniger Gerechten und einen mehr Gerechten. Es gibt bloß einen Sünder und einen Gerechten. Zwischendrin gibt es keine Grauzone. Das ist das Interessante der Sache. Das musst du wissen, sonst fühlst du dich manchmal nicht so. Und dein Gefühl macht dir deinen Glauben kaputt. Also fühle dich als Gerechter. Sieh dich als Gerechter. Sieh dich in der Stellung. Ja. Schau nicht unbedingt deine Unzulänglichkeiten an, sonst kannst du dich nicht als Gerechter fühlen oder sehen. Da kriegst du einfach ein Problem damit. Das heißt nicht, dass du alles tun und lassen kannst und ist eh wurscht, weil ich bin ja Gerechter und jetzt kann ich ja mehr oder weniger die Sau rauslassen, weil ändert ja nichts. Das wäre Irrlehre. Ja. Aber ein Gerechter wird von Haus aus immer mehr die guten Dinge wollen und tun. Wenn dir das bewusst wird mit dieser Gerechtigkeit und mit dem, was Jesus für dich getan hat und mit diesem Bund und mit der Liebe Gottes, dann willst du das Schlechte nicht mehr. Dann wirst du einfach das Gute wollen und dann wirst du nicht mehr, sage ich mal, wieder die Sau rauslassen, sondern du wirst einfach sehen, wo gibt es Gutes zu tun und was kann ich dazu beitragen. Und du lässt dich vom Heiligen Geist dafür leiten und nicht vom Fleisch. Du bist vom Vater bedingungslos geliebt. So wie der Vater Jesus geliebt hat, so liebt er heute dich und mich. Und der Vater sagte, dieser ist mein geliebter Sohn, nachdem Jesus getauft wurde und mit Heiligen Geist erfüllt wurde. Das sagt er heute zu dir. Dieser ist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Ja, stell dir vor, du hast Kinder, du liebst sie und du sagst ihnen das, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, und dann gibt es ein paar mit Stock hinten drauf. Also das ist unvorstellbar, oder? Und manche meinen, unser Gott wäre so. Ja. Wir lehren unsere Kinder und wir erziehen auch unsere Kinder und wir sagen ihnen, pass auf, das und das macht man nicht mehr, das passt nicht so. Und wir versuchen das zu erklären, warum und wieso und weshalb. Und wenn sie es manchmal nicht kapieren, gibt es vielleicht einmal eine Strafe hinten drauf, aber nicht einfach grundlos, weil Sohn und Tochter muss man ja manchmal züchtigen. Solche, kann man sich vorstellen, solche Leute gibt es, die schlagen ihre Kinder einfach einmal so, weil sie gerade selber nicht gut drauf sind. Und irgendjemanden muss man ja dann die Wut auslassen. Unverständlich. Jesus sagt aber, wenn ihr, die ihr eigentlich böse seid, schon euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, ja, wie viel mehr der Vater, der in den Himmeln ist. Also du bemühst dich, ein guter Vater, eine gute Mutter zu sein und sorgst für deine Kinder und schaust das, was draus wird. Und es ist ja schon alles ganz gut. Und unser himmlischer Vater ist noch viel besser. Um ein Vielfaches besser. So ist er. Wir müssen ihn viel mehr kennen, wie er wirklich ist. Denn Religion hat uns ein total falsches Bild von Gott eingebläut. Ja, so der alte Mann mit einem langen Bart, der eh schon nicht mehr gescheit kann, sitzt da auf irgendeinem Thron, hat nicht viel zu tun, interessiert sich für nichts mehr, so in der Art wird er manchmal auf Bildern dargestellt. Ein bisschen Licht rundum und ein paar ausbackene Engel. Das ist ein Mist. Gott wird nicht alt und schwach und uninteressiert. Die Bibel sagt, er ist dasselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Der ändert sich nicht. Und Jesus sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Dann lese mal, was Jesus alles getan hat und was er gesagt hat, dass du wenigstens ein bisschen was vom Vater siehst. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Und es gibt nicht eine Stelle in der Bibel, wo Jesus zu jemandem sagte, oh, dich heile ich jetzt nicht und du geh mir lieber aus dem Weg, mit dir will ich nichts zu tun haben. Wer zu Jesus kam mit einem Anliegen, mit einem Problem, dem hat er geholfen, den hat er geheilt. Gut, einmal hat er gesagt, ich bin nicht dafür da, Erbteiler für euch zu spielen. War einfach eine Zeit Aufgabe. Und die Ausländerin, die da gekommen ist, wo auch Jesus erst einmal sagte, ich bin ja bloß für Israel gesandt. Und dann sagte die Frau, Herr, aber auch die Hunde fressen die Krümel, die von ihren Herren vom Tisch fallen. Und dann sagte Jesus, hoppla, so ein Glauben. Und er hat dir geholfen. Auch, obwohl sie nicht Jüdin war und nicht eigentlich vorrangig in dieser Stellung war, wo Jesus dafür gesandt worden ist. Aber Jesus reagierte einfach auf so einen Glauben. Ja, oder der Hauptmann. Aber Jesus sagt, in Israel habe ich nicht so einen Glauben gefunden. So wie dieser Mann. Es war ein Römer, kein Jude. Jesus reagiert auf Glauben. Jesus reagiert nicht auf die, die sagen, Herr, ich habe das habe ich getan, dem habe ich. Und hier, der sagt, Herr, sei mir gnädig, auf den reagiert er. Nicht auf den, der mit seiner Gerechtigkeit kommt und aufzählt, was er schon alles wunderwohl für jemanden getan hat. Das ist nicht schlecht, aber das ist nicht das, was Jesus bewegt. Der Glaube ist es, der Jesus bewegt. Und genauso kannst du kommen. Nicht in deiner Gerechtigkeit, sondern in der seinen. Dafür ist sie da. Dafür ist die Tür zum Vater geöffnet worden. Und lass dich ja nicht vom Teufel irgendwo ein Stück im Verdammnis halten. Das macht es kaputt. Psalm 72, 7. In seinen Tagen wird der Gerechte blühen und Fülle von Heil wird sein, bis der Mond nicht mehr ist. Bist du ein Gerechter? Haben wir festgestellt, ja. In deinen Tagen wirst du blühen. Fülle von Heil wird sein in deinem Leben. Aber denk jetzt nicht gleich bei dir, wenn es noch gerade so wäre. Sondern nimm es als Verheißung, als Wort Gottes für deine Situation. Denn das Wort Gottes wird deine Situation verändern. Ja, wenn es noch gerade so wäre, verändert dich gar nicht. Das ist nämlich ein Zweifel pur. Sondern nimm diese Verheißung und sage, jawohl, so steht es geschrieben. In meinen Tagen werde ich blühen, weil ich ein Gerechtfertigter bin, weil er mich in die Stellung der Gerechtigkeit versetzt hat. Und Fülle von Heil wird in meinem Leben sein. Ja, bis der Mond nicht mehr ist, das bedeutet eigentlich nur, dass das immer so ist, also lang so ist, nicht bloß 3 Tage. Du wirst blühen, du wirst Segen haben. Fülle von Heil wird sein, weil Gerechtigkeit deine Stellung ist. Du wirst Gelingen haben in deinem Leben. Gott schafft dem Gerechten nämlich Recht. Ja, er ist der oberste Richter. Er ist im obersten Gerichtshof zuständig. Was Gott zu einer Sache sagt, das zählt. Es ist wichtig, wenn ein Problem in deinem Leben ist, dass du dich mal mit deinem Gott unterhältst darüber. Was er dazu zu sagen hat. Denn wenn er sein Wort dazu gibt, dann ist die Sache eigentlich schon erledigt. Was Gott sagt, geschieht. Das ist hundertprozentig. Diese Gerechtigkeit gibt dir das legale Recht auf die Segnungen. Den Zugang zu diesen Segnungen. Auch das legale Recht auf Heilung und Gesundheit. Denn er hat getragen. Am Kreuz. Es gibt dir das legale Recht für den Schutz, den wir brauchen hier. Denn die Welt um uns herum ist einfach böse. Ist Finsternis. Ist nicht schön. Und wenn du da schon rumschaust und Nachrichten anhörst und die Zeitung liest, dann ist es der Beweis dafür, dass es nicht gerade so gut ist rundherum. Und dass es notwendig ist, dass wir einen Schutz Gottes brauchen. Oder es kann jemand sagen, ich brauche den nicht. Wir würden uns wundern, wenn der Schutz mir einen Tag weg wäre, was alles passiert. Ich glaube, wenn wir alle schreien, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aber diese Gerechtigkeit, sagt uns die Bibel, ist wie ein Brustpanzer. Ja? Bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, Epheser 6, 14. Wichtige Sache. Schutz für uns ist diese Tatsache der Gerechtigkeit. Herrlichkeit, Segen ist auch ein Vorrecht für den Gerechten. Die er vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Paulus, Römer 8, 13. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Hat er dich gerechtfertigt, hat er dich auch verherrlicht und er wird dich verherrlichen. Ja, Frieden mit Gott hat man ja schon gehabt. Jetzt habe ich einfach, ein Computer ist einfach eine praktische Sache, Gerecht oder Gerechtigkeit in die Sprüche eingegeben. Denn aus den Sprüchen können wir ganz viel zu dem Thema herausnehmen, was uns durch diese Gerechtigkeit gehört. Welche Verheißungen uns gegeben sind in der Stellung der Gerechtigkeit. Zum Beispiel, sobald ein Sturmwind daherfährt, ist der Gottlose nicht mehr. Der Gerechte aber ist fest gegründet für ewig. Und Jesus selber sagt ja, die Stürme werden kommen und der aufs Haus auf dem Felsen gebaut hat, der wird stehen bleiben, der auf Sand gebaut hat, der wird fallen. Das ist eigentlich gegründet auf die Sprüche. Der Gerechte aber ist fest gegründet für ewig. Der Gottlose, der ist nicht mehr, der wird weggeblasen. Die nächste Verheißung. Der Gerechte wird in Ewigkeit nicht zum Wanken gebracht, aber die Gottlosen werden im Lande nicht wohnen bleiben. Die Gottlosen haben keine Zukunft. Irgendwann kommt der Wind. Einmal erwischt es den und einmal den anderen. Aber dich und mich als Gerechte, uns wird es nicht treffen. Wir werden nicht zum Wanken gebracht. Auch wenn uns der Sturm anbläst, weil es Gottes Gerechtigkeit ist, die uns festhält. Unsere eigene Gerechtigkeit würde das nicht aushalten. Nächste der Verheißung. Der Gerechte wird aus der Bedrängnis befreit und es kommt der Gottlose an seine Stelle. Also es kann einmal passieren, dass eine Bedrängnis auf dich zukommt. Aber das Wort sagt, unser Vater befreit uns. Und dann erwischt den Gottlosen. Ja, wir wünschen es ja niemandem. Aber es kann halt passieren. Der Gerechte hat zu essen bis zur Sättigung seiner Seele. Aber der Leib der Gottlosen bleibt leer. Ein fester Turm ist der Name des Herrn. Zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit. Wir haben eine Anlaufstation als Gerechte. Der Name unseres Herrn Jesus ist für uns wie ein Turm. Damals war ein Turm, so wenn man sich also eine Burgfestung vorstellt, und ein Schutzturm, also eine Schutzmauer, da haben sich die Leute drin versteckt, wenn ein Feind kam. Und waren unter Schutz. Und so ist für uns der Name unseres Herrn. Ein fester Turm ist dieser Name. Und der Gerechte läuft hin und ist dort in Sicherheit. Es geht noch weiter. Jetzt kommt ein ganz harter Vers. Der Fluch des Herrn fällt auf das Haus des Gottlosen. Und da möchte ich nicht drin sein. Doch die Wohnung der Gerechten segnet er. Und wir wohnen in der Wohnung der Gerechten. Wenn wir gerechtfertigt sind, da wo du wohnst, ist eine Wohnung eines Gerechten. Und die Bibel sagt, dass er diese Wohnung segnen wird. Und all die, die mit dir dort wohnen, zwangsläufig, ja. Es erreicht auch den einen oder anderen Familienangehörigen, der vielleicht noch nicht gläubig ist. Der hat Glück, wenn er in deinem Haus wohnt. Wenn er in deiner Wohnung zu Hause ist. Er wird mit dir mitgesegnet sein. Segen ist auf dem Haupt des Gerechten, aber der Mund der Gottlosen birgt Gewalttat. Auf dir, auf den Gerechten, ist Segen, nicht Fluch. Der Fluch ist auf Jesus gefallen. Wie uns die Schrift sagt, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Da hat Jesus den Fluch getragen. Und jetzt ist der Segen auf dem Haupt des Gerechten, auf dem Haupt des Gerechtfertigten. Ja, und so ist die Bibel voll mit solchen Sprüchen und Versen. Nicht jetzt einfach ein Versbuch, dass wir was zum Lesen haben, sondern ein Gotteswortbuch, dass wir was zum Glauben haben. Dass wir was haben, dass wir diesen widrigen Umständen mal entgegensetzen können. Das Schwert des Geistes wird es genannt, das Wort Gottes. So wie Jesus, als er den Teufel versuchte, und er sagte aber, es steht geschrieben. Und wir müssen wissen, was geschrieben steht, sonst können wir nicht sagen, es steht geschrieben. Ja, kommt der Versucher zu dir, lügt dir das Blaue vom Himmel herab, du merkst vielleicht, naja, ist nicht unbedingt so, hört sich nicht so gut richtig an, aber naja, genau das weiß man nicht. Dann sagst du vielleicht noch, es steht geschrieben. Und dann sagst du, oh, was steht eigentlich? Jetzt weiß ich nichts, jetzt fällt mir nichts ein. Da kriegst du ein Problem. Lies diese Dinge. Ja, du brauchst das nicht auswendig lernen, aber du musst es in deinen Geist aufnehmen. Zur richtigen Zeit wird der Geist in dir das hochbringen. Jesus selber sagt nicht, ihr seid die Redenden in der Sache, wenn ihr in Versuchung seid, sondern der Geist ist es. Und der Geist wird es auf Abruf hervorbringen. Der wird die Schriftstelle genau zum richtigen Zeitpunkt einfallen. Ich glaube auch nicht, dass Jesus mit den Schriftrollen rumgelaufen ist und immer auswendig gelernt hat, sondern er hat den Geist in sich gehabt. Und deshalb wusste er, was er zum richtigen Zeitpunkt zu sagen hatte, was geschrieben steht. Er hat seinen Feind ganz genau gekannt. Und die Bibel sagt uns, wir sollen die Listen des Teufels kennen, ja, damit wir nicht versucht werden. Wir sollen das kennen und dann sollen das Wort Gottes kennen, damit wir was zu sagen haben, was geschrieben steht. Und natürlich sich dann auch richten. Ja. Aber wenn Jesus bloß gesagt hätte, es steht geschrieben, und dann hätte er aber das getan, was ihm der Teufel vorgesagt hat, dann hätte ihm das nichts genützt. Sondern er sagte, das und das steht geschrieben, und dann auch richte ich mich. Das ist die ganze Aussage, diese Quintessenz letztendlich. Ja. Die Sache, ja, es steht geschrieben, alleine ist die Hälfte bloß wert. Es steht geschrieben und dann auch richte ich mich oder dann auch lebe ich. Das macht's voll, das Maß. Das bringt erst was. So geht's hier weiter in den Sprüchen. Es stürzen die Gottlosen und sie sind nicht mehr. Aber das Haus der Gerechten bleibt stehen. Keinerlei Unheil wird dem Gerechten widerfahren, aber die Gottlosen sind voller Unglück. Keinerlei Unheil. Ist das nicht übertrieben? Ich habe es nicht erfunden. Autor ist der Heilige Geist. Keinerlei Unheil wird dem Gerechten widerfahren. Musst du ganz fest merken. Unheil verfolgt die Sünder, das nächste Vers. Aber Glück belohnt die Gerechten. Glück gehabt, sagt man oft. Das steht uns zu. Nicht nur Pech haben, sondern Glück haben. Mensch, ist das wieder gut ausgegangen. Habe ich wieder Glück gehabt. Warum? Rechtfertigung. Bringt dir Glück. Im Haus des Gerechten ist reichlich Vorrat, aber das Einkommen des Gottlosen ist Zerrüttung. In deinem Haus soll Vorrat sein, nicht Mangel. Puh, was werde ich denn morgen noch kochen? Ich habe kein Geld mehr, dass ich mir noch was kaufe. Das passt eigentlich nicht zum Gerechten. Nie soll ich einen Gerechten verlassen, noch seine Nachkommen um Brot betteln, schreibt jetzt die Bibel. Es soll nicht sein, denn Gott sagt, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Gott sagt, ich will dich segnen. Gott sagt, gib du den Zehnten in dein Vorratshaus und deine Speicher werden sich füllen mit Gutem. Fern ist der Herr von den Gottlosen. Aber das Gebet der Gerechten hört er. Das haben wir vorher schon mal so ähnlich gehabt. Das Gebet der Gerechten hört er. Und dann immer wieder zurückschließen. Welches Gebet hört er? Des Gerechten. Bin ich gerecht? Ja, ich bin ja in der Stellung der Gerechten. Ja, immer wieder dort an dem Ursprungpunkt zurückkommen. Denn wir sind ganz schnell immer da drin, dass wir noch nicht so ganz gut gerecht sind. Dieses halb-halb. Doch, die Stellung ist das Maß aller Dinge. Wirf auf den Herrn deine Last und er wird dich erhalten. Er wird nimmer mehr zulassen, dass der Gerechte wankt. Wirf auf den Herrn deine Last. Wir schleppen manchmal Lasten. Und wir meinen oft, wir müssen schleppen. Und wir tun uns eigentlich schwer damit, die Last wirklich auf dem Herrn zu schmeißen und fröhlich und glücklich zu sein, trotz diesem Riesenproblem, das vor uns steht. Ich muss aber jetzt irgendwie, meint man oft. Es kommt darauf an, was der Herr wieder zu der Sache sagt. Aber erst einmal, wirf deine Last auf den Herrn. Er wird dich erhalten. Ja? Er wird dich nicht untergehen lassen. Er wird nicht zulassen, dass der Gerechte wankt, steht in der Schrift. Das ist übrigens Psalm 55, 23. Und 64, 11 sagt, der Gerechte wird sich am Herrn freuen und sich bei ihm bergen. Und alle von Herzen Aufrichtigen werden sich rühmen. Der Gerechte wird sich am Herrn freuen. Der Gerechte hat die Last dem Herrn gegeben und der Herr hat ihn erhalten und er hat nicht zugelassen, dass er wankt. Und dann freut er sich, der Gerechte. Der hat einen Grund, sich zu freuen und glücklich und fröhlich zu sein. Denn, das, was wir vorher in den Sprüchen schon gelesen haben, das steht in den Psalmen auch, Psalm 72, 7, in seinen Tagen wird der Gerechte blühen und Fülle von Heil wird sein, bis der Mond nicht mehr ist. Dasselbe Vers, wie vorher in den Sprüchen, steht auch in den Psalmen. Der Gerechte wird sprossen wie eine Palme, wie eine Zeder, auf dem Libanon wird er emporwachsen. Denn in Ewigkeit wird er nicht wanken, zum ewigen Andenken wird der Gerechte sein. Der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Der Herr kennt den Weg der Gerechten. Er kennt deine Wege. Er kennt auch das, was morgen sein wird, was nächste Woche sein wird, was in einem Jahr oder in 10 Jahren sein wird. Er kennt deinen Weg. Das ist ein Trost. Ja? Er kennt deinen Weg jetzt schon. Du und ich, wir wissen es oft nicht. Nur wenn der Heilige Geist in einem oder anderen mal schon ein bisschen was schauen lässt, was lang geht und was kommen wird. Aber normal weiß das einfach nicht. Aber der Herr kennt den Weg der Gerechten. Dann kannst du dich auf ihn verlassen. Psalm 5, 13. Denn du segnest den gerechten Herr, wie mit einem Schild umringst du ihn mit Huld. Du, Herr, segnest den Gerechten. Du, er ist wie ein Schild um dich herum, ist seine Huld, seine Gnade. Jubelt ihr Gerechten über den Herrn. Psalm 33, 1. Jubelt ihr Gerechten über den Herrn. Da könnten wir jetzt noch eine Stunde so weiter tun. Was über die Gerechten drinsteht in der Bibel. Was über dich drinsteht in der Bibel. Vielleicht wusstest du nicht, dass über dich, was in der Bibel drinsteht. Da steht viel über dich drin. Da steht drin, die Augen des Herrn sind gerichtet auf dich und seine Ohren auf dein Schreien, auf dein Gebet. Warum beten manche nicht? Wenn doch der Herr immer schon hört und lust und Mensch, endlich. Viele kämpfen sich ab, Tag ein, Tag aus mit ihren Problemen, mit ihren Sorgen, mit ihren Nöten und beten nicht, weil sie meinen, das ist doch für Gott nicht interessant oder der möchte bloß etwas Großes, eine Erweckung, da kann ich beten. Und vergessen, für die ganz einfachen, normalen, alltäglichen Dinge zu beten. Weil sie meinen, das ist zu wenig wert oder kann doch nicht mit jeder Kleinigkeit kommen. Wie schaut denn das aus? Ja, warum nicht? Da ist keine Arbeitsüberlastung im Himmel. Im Gegenteil, das erhält deinen Glauben, deinen heißen Draht aufrecht. Du sollst eigentlich ein Lebensstil des Betens leben. Nicht bloß, wenn eine Gebetsversammlung ist. Sondern du kannst es jederzeit, tagtäglich hast du mit Dingen zu tun, wo es dir darauf hat, gelingt es mir jetzt, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Wie mache ich es jetzt, wie mache ich es nicht? Das sind so ganz einfache, alltägliche Dinge. Täglich kommen irgendwelche Problemchen auf uns zu und Entscheidungen. Herr, hilf mir du. Es muss doch nicht immer bloß gesprochen sein. Das erreicht manchmal schon ein Gebet in Gedanken. Aber das, das hält die Beziehung zu deinem Vater aufrecht. Ja, wenn du die ganze Woche keine Beziehung mit deinem Vater hattest, aber am Sonntag in der Früh, dann musst du dann noch so richtig, und dann ganz klar in Hochdeutsch, das muss ja nicht sein. Du kannst im Alltag mit deinem Vater leben. Dafür ist er da. Mensch, der ist ja in dir. Der fliegt nicht ab und zu auf einer Wolke vorbei und schaut mal, betet gerade da, betet nicht, fahren wir wieder weiter. Hört sich blöd an, aber manche verhalten sich so. Der ist da und du hast eine Standleitung zu Gott. Gib ihm deine Dinge, deine Lasten, deine Probleme. Du bist ein Gerechtfertigter, er will es hören und er will dir helfen, er liebt dich. Jetzt kommt der Vers, den ich vorher schon mal zitiert habe. Ich war jung und bin auch alt geworden, doch nie sah ich einen Gerechten verlassen, noch seine Nachkommen um Brot betteln. Du musst deine Kinder nicht auf die Straße schicken zum Betteln. Das passt nicht zum Gerechten. Im nächsten Vers, die Gerechten werden das Land besitzen und für immer darin wohnen. Und Land besitzen heißt, da habe ich was, da kann ich was machen draus. Ja, zu der Zeit, als es geschrieben wurde, war das A und O. Hast kein Land, kannst nichts bauen, kannst keine Schafherde halten oder sonst nichts. Heute hat man vielleicht ein bisschen andere Dinge, mit denen was man was machen kann. Aber Gott sagt, die Gerechten sollen was haben. Und es soll beständig sein. Sie werden für immer darin wohnen. Die Hilfe der Gerechten kommt vom Herrn. Er ist ihre Fluchtburg zur Zeit der Not. Und der Mensch soll sagen, es gibt doch Lohn für den Gerechten. Es gibt doch einen Gott, der auf Erden richtet. Manchmal meint man tatsächlich, unser Gott hat das ganze Zeug hier doch ein bisschen vergessen. Wenn man Nachrichten hört und Zeitung liest und ein bisschen rumschaut. Heute habe ich mal zufällig wieder was gelesen, hat einer seine Frau enthauptet, die Bude angezündet und dann hat er sich noch selber mit dem Auto da rennt. Da denkst du dann schon, ja, was sind wir denn überhaupt? Wie geht's denn zu? Man meint, das gibt's bloß im Film. Leider nicht. Aber wir können bei Gott anklopfen und sagen, Herr, es gibt einen Gott, der noch gerecht richtet auf Erden. Und ich will das, Herr, und ich erwarte das, dass du da wieder Ordnung schaffst. Ja, momentan schafft der Herr wieder Ordnung. Jetzt geht es den Steuersündern an den Kragen. Auch nicht schlecht. Das waren unsere Gebete schon vor längerer Zeit. Die werden erhört. Gottes Mühlen sind ja bekanntlich ein bisschen langsam, meint man, aber er plant es halt von längerer Hand und er macht es so, dass es passend wird. Es gibt einen Gott, der gerecht richtet. Jeden Vers, also ich lasse immer jede Menge Verse aus, weil sonst wird es den Rahmen sprengen, aber so sehen wir, wie viel das über dich und mich in der Bibel drin steht. Klang von Jubel und Heil ist in den Zelten oder Häusern der Gerechten. Die Rechte des Herrn tut Gewaltiges. Ja, Klang von Jubel und Heil wird man jetzt danach hören, noch herin. Ja, hoffe ich zumindest schwer. Denn der Herr sagt, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Mittag bedeutet, ganz oben steht da die Sonne. Ja. So wird deine Gerechtigkeit aufgehen wie die Sonne bis am Mittag. Ganz oben, er wird deine Gerechtigkeit blühen lassen. Denn der Herr verschafft Gerechtigkeit. Der Herr ist die Gerechtigkeit. Und der Herr hat dich und mich in diese Stellung gesetzt. Deshalb steht über uns ganz viel in der Bibel. Viele sagen, das ist ein altes Buch. Wann ist denn das überhaupt geschrieben worden? Und ob das überhaupt stimmt? Und übersetzt ist auch schon so verschieden wurden und. Du kannst sagen, die Bibel ist neu. Die ist aktuell, da steht über mich drin. Nicht bloß über David und über Mose und über Abraham, sondern da steht über dich und über mich drin. Über die Gerechten ist geschrieben. Die Bibel ist voll von Geschichten von Gerechten. Von den anderen steht nicht viel drin. Ab und zu ein bisschen was als Negativbeispiel. Aber so ist die Bibel voll von Geschichten von Gerechten. Und das ist gut. Jetzt habe ich euch die Ohren voll geredet. Das war aber Absicht. Es soll auch drin bleiben in den Ohren. Es soll da drin bohren, bis es in den Herzensboden hineingegangen ist. Und vielleicht hört ihr euch das später nochmal an. Von der CD oder von Zwiesel, das Evangelium der Gerechtigkeit, bis dieser Bohrer das Herz erreicht. Bis uns das klipp und klar ist. Denn dann erst bringt es Frucht. Denkt an das Gleichnis vom Sämann. Das Wort muss auf guten Boden fallen und es muss dort Wurzeln schlagen. Es muss uns klipp und klar werden. Und denke auch dran, es gibt einen anderen, der sät Unkraut. Mit dem Ziel, den guten Samen des Evangeliums wieder zu ersticken. Und das ist das, was wir in der nächsten Zeit einfach gar besonders wachsam sein müssen. Denn hörst du eine gute Botschaft, kannst eigentlich davon ausgehen, dass der mit seinem Sägekörbchen kommt und da eine schlechte Botschaft drüber säen will. Lass es nicht zu, sondern bleib bei der guten Botschaft. Bleib dabei, dass deine Stellung Gerechtigkeit ist und dass das ein Riesenvorrecht ist und dass das allein Gnade ist. Ja? Und Gottes Gnade bedeutet Kraft. Gottes Gnade bedeutet Segen. Ja? Gnade ist nicht die Gnade, wo man auf Knien dahin rutscht und jammert und fleht, oh, um Gnade und vielleicht ein bisschen Gnade. Das ist nicht die Gnade, von der die Bibel spricht. Das ist eine vollkommene Gnade. Das ist ein vollkommenes Werk gewesen. Und es reicht vollkommen aus. So, da höre ich jetzt auf. Jetzt wollen wir jubeln und singen. Dem Herrn, unserem Gott, unserem gerechten Gott.